Brustpanzer. Und das ist ja genau die Gefahr, der Brustpanzer. Was, wieso haben wir einen Brustpanzer? Der Krieger hat einen Brustpanzer angehabt, um sein Herz zu schützen. Und genau um das geht es, unser Herz zu schützen. Das ist dort, wo unserem Kern in etwas angegriffen wird. Und es passiert manchmal so schnell, dass gerade unser Kern angegriffen wird, in unserem ganzen Sein hinein, und es bringt alles unter Opsi. Und darum ist der Brustpanzer etwas ganz Zentrales, aber ich fange an mit einer ganz anderen Ecke an und lande dann am Schluss im Brustpanzer. Typische Alltagsszene bei uns daheim. Ich komme heim, vielleicht von mit, nach dem Arbeiten am Nachmittag, kurz vor dem Abendessen, und komme ins Badzimmer, wo meine Hände wasche und rutsche fast auf dem nassen Boden aus. Weil irgendjemand hat irgendjemand mal gebadet oder so etwas Ähnliches und der ganze Badzimmerboden überflutet. So wie ich dann bin, komme ich und sage, was ist denn da passiert? Und dann kommt so die erste, so, ich habe nichts gemacht. Dann kommt die zweite und denkt, ich habe auch nichts dafür. Und der dritte, ich weiss nichts. Am Schluss weiss niemand hat etwas gemacht und niemand zeigt mir, was passiert ist. Ganz typisch. Ich habe nicht gefragt, wer ist es gewesen. Ich habe gefragt, was ist passiert. Und alle sagen, ich nicht, ich habe nichts dafür. Wir kommen jetzt so schnell, und das ist schon bei den kleinsten Kindern, also das macht die Vierjährige schon, jetzt Sechsjährige, sie hat schon mit Vieri können machen. Einfach so, dass ich bin sicher nicht schuld. Nein, also da kann ich nichts dafür. Wir kommen auf die Schuldfrage. Immer wieder, wenn wir etwas machen, ist die Frage immer, bin ich geschuld oder nicht. Und ich erlebe, dass ich bin so allergisch auf den Punkt. Wenn jemand fragt, du, wieso hat das nicht funktioniert? Also weißt du, ich habe nichts dafür können. Ich komme gerade in das Rechtfertigen, dass ich nichts dafür kann. Es ist so wirklich krankhaft. Und ich habe gemerkt, nicht nur von mir krankhaft, sondern das ist von uns Menschen krankhaft. Es ist so, als würden wir so, ich kenne das Spiel sicher, schwarze Peter-Spiele nehmen und sagen, ich hoffe, du ziehst es, dass du schuld bist. Und so geht man wie weiter und gibt es jemand anderen. Man will wie sagen, ich nicht. Ich weiss, ne, mit meinem Bruder so eine lustige Sache gehabt, wir haben auch einen Quatsch angestellt von außen. Und dann hat meine Mutter gefragt, wer ist das gewesen? Oder wer hat das gemacht? Mein Bruder, ich nicht, er auch. Ja, man kann sich auch verschwätzen da drin. Interessant ist, die Problematik ist nicht ganz neu. Die ist schon ein bisschen älter als ich und du. Und zwar, wenn wir die Bibel jetzt vorderst vorne aufschlägt, haben wir genau das Muster wieder. Und das ist eine spannende Geschichte. Und da möchte ich kurz ein paar Verse drin schauen. 1. Mose, Kapitel 3. Und das ganze Kapitel, wo ich ein bisschen erzähle daraus und einzelne Verse rausnehme. Es geht darum, dass Adam und Eva im Paradies sind. Das Paradies, der Ort, wo Gott perfekt hergestellt hat. Wo einfach super ist. Und an diesem Ort hat Gott ja Bäume gestellt. Verschiedene Bäume. Der Baum vom Leben, der Baum von der Erkenntnis. Und zum Baum von der Erkenntnis, oder über den Baum von der Erkenntnis, hat Gott gesagt, Adam, Eva, von dem essen bitte nicht. Das tut ihr nicht gut. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Aber lasst den bitte sein. Das ist nicht für euch. Gut, das ist die Vorgeschichte. Und dann ist es losgegangen, dass Adam und Eva in dem Paradies sind, wie gesagt, perfekt. Und perfekt heisst geistlich unterwegs. Das heisst, die haben Sachen geistlich gesehen, nicht nur natürlich. Wir haben es, glaube ich, in der ersten Predigtserie, die erste Predigtreihe schon mal gehabt, nein, in der ersten Predigt von dieser Reihe schon mal gehabt, dass Adam und Eva geistlich Sicht, also offene Augen gehabt haben. Und so sind sie unterwegs gewesen. Ich komme nachher genauer drauf, was es heisst. Auf jeden Fall ist die Schlange gekommen und hat gesagt, hey, euch fehlt etwas. Wenn ihr von dieser Frucht würdet essen, dann wäret ihr wie Gott. Interessant. Die verspricht etwas, was gar nicht möglich ist, weil, oder doch, was möglich ist, aber nichts Neues. Gott hat sie geschaffen nach ihrem Bild. Und die Schlange kommt und sagt, wenn ihr von dieser esset, sind ihr wie Gott. Ja, ihr seid's schon. Wo ist das Problem? Ist übrigens eine ganz typische Masche vom Teufel. Er kommt und verspricht etwas, was wir eigentlich schon haben. Vielleicht nicht so mit natürlichen Augen sehend, aber geistlich sehend. Gott hat sie in ihrem Bild geschaffen, sie sind wie Gott. Sie müssen es gar nicht mehr sein. Sie ist dann noch ein bisschen komplexer, aber wir lassen es jetzt, oder wir können später noch genau darin hingehen, was heisst jetzt sie wie Gott und doch nicht wie Gott sein. Der Punkt ist noch einmal anders. Sie haben sich verführen lassen mit etwas, was sie eigentlich schon hatten. Übrigens, der Teufel kann nichts Neues erfinden. Das ist auch so. Den Teufel erkennt man am einfachsten, indem man merkt, das ist nur wieder eine Kopie von etwas, was es schon gibt. Der Teufel tut gerne kopieren, aber er kann nichts erschaffen. Aber er kann verdrehen und eine billige Kopie davon anstellen. Das ist so eine typische Art. Gut, zurück zur Schlange. Sie hat gesagt, ihr werdet sicher nicht sterben, wenn ihr davon esst. Die Eva isst nachher von dieser Frucht. Und ist sie tot? Nein, sie ist nicht gestorben. Ah, die Schlange hat recht. Wie schnell man sich doch verführen lässt, wenn man mit natürlichen Augen schaut. Geistlich ist etwas passiert auf der geistlichen Ebene. Dort sind sie gestorben. Stimmt. Sie sind geistlich gestorben in dem Moment. Geistlich gestorben heisst, sie haben nicht mehr die Sachen geistlich sehen können, sondern sie haben es natürlich gesehen. Sie haben plötzlich, das heisst nachher, und sie haben erkannt, dass sie nackt sind. Ja, sind sie vorher nicht nackt gewesen? Natürlich. Aber es hat sie nicht gestört. Es hat nichts gemacht. Weil sie haben dann nicht angeschaut, ui, du bist nackt, ich sehe es im Fall so peinlich, du hast nichts da. Nein, sie haben dann gesehen und gesagt, Eva, ich sehe dich, es ist gut. Es ist vielleicht ein Stück weit, so wie Ehepaar miteinander umgehen können. Es ist nicht peinlich, nackt zu sein voneinander. Es ist normal. Man muss nicht mehr das Gefühl haben, ui, nein, was passiert jetzt, sondern es ist ganz normal. Und so hat Adam und Eva sich geistlich gesehen, das heisst, das Nackt hat sie gar nicht interessiert. Die Scham, das Falsche, das ist nicht falsch hier, aber was man alles könnte, das Schämen dafür, hat gar niemand gesehen. Man hat nicht auf das geschaut. Sondern man hat nur dann geistlich gesehen und an Freude gehabt, was die andere Person ist. Das ist übrigens der Zustand, wo wir einen Himmel wieder werden haben. Was heisst, wir sind wieder zusammen, wir sehen einander und gleich sehen wir einander nicht. Wir sehen einander nicht als Realität wie jetzt da, so das ist mein Mann, das ist meine Frau, das ist eine Bibelstelle, wo Jesus gefragt wird, wie das ist, sondern wir nehmen einander wahr geistlich. In einer totalen Nähe, in einer totalen Einheit. Aber nicht mehr so wie auf dieser Erde. Das heisst, auf dieser Erde werden wir immer wieder gestört durch unsere Augen, anstatt mit unseren Herzensaugen zu schauen. Und das hat angefangen genau durch das, dass durch das Essen von dieser Frucht ihnen die Augen aufgetan ist, das stimmt, aber fürs Falsche, wieder typisch Teufel, eine Verdrehung von der Tatsache. Das Schöne ist geraubt worden und jetzt siehst du endlich, wie gut und wie schlecht du bist. Es heisst, nach dem Essen haben sie gut und schlecht können unterscheiden. Plötzlich haben sie können sagen, wow, ich bin stärker als Eva. Yeah, ich bin im Fall. Schau mal die Eva, ui, die hat ja Fettpölsterli, ui, nein. Und was auch immer, hat angefangen an bewerten und übereinander lächerlich zu machen. Sie haben angefangen gegeneinander zu werden. Sie haben angefangen zu vergleichen. Und das ist das, was das Böse darin gekommen ist. Und das ist das, was die Schlange hat wollen. Sie hat wollen, die Einheit zerstören von Adam, Eva und Gott, auseinanderreißen und durchs Vergleichen, durchs Verurteilen gegenseitig Distanz schaffen. Ja. Sie sind tot gsi in dem Moment. Aber sie haben es nicht gemerkt, wie sie so gefangen sind von dieser Lüge und mit geistlichen Augen sichtbar. Also wenn du dich heute im Alltag manchmal aufregst über natürliche Sachen, wenn dein Nachbar wieder Abfall irgendwo falsch deponiert hat oder zu lang Lärm macht nebendran oder wenn du im Gottesdienst findest, hey, wie hat jetzt wer neben mir wieder gesungen, es tönt schief oder hat mir die Hände vor den Beamer gehalten, dass ich nicht den Text lesen kann. Dann rutschst du in die natürliche Ebene runter. Wenn du dich übergangen fühlst vom anderen, weil er wieder extra etwas gegen dich gesagt hat, dann rutschst du in die natürliche Ebene runter und wirst, wie Adam und Eva in dem Moment, geistlich blind und fängst an, natürlich zu schauen. Nein, unser Auftrag ist, geistlich wach bleiben und durch Jesus, das haben wir in der ersten Predigt, sind wir nicht mehr blind. Wir können sehend sein im Geistlichen und wir sollen immer wieder trainieren stehen. Und sagen, nein, ich will es geistlich anschauen. Ich möchte nicht im natürlichen Stehen bleiben und vergessen. Und der Kampf, das ist der Kampf, der immer wieder passiert. Sagen, nein, ich möchte geistlich sehen, was passiert, nicht natürlich. Ja, natürlich fühle ich mich angegriffen, natürlich fühle ich mich allein gelassen, natürlich fühle ich mich vernachlässigt, fühle ich mich nicht würdig, fühle ich mich was immer alles. Aber wenn ich geistlich nehme und aus dieser Sicht schaue, wer bin ich mit Gott, vor Gott, wie schaut er mich an? Was sieht er? Fange ich plötzlich anders über mich und anders über meinen Nächsten denken. Also, sie sind nackt. Wir haben es zumindest gemerkt. Sie haben angefangen natürlich zu schauen. Und dann kommt im Vers 9 Gott ins Spiel. Er kommt auf Besuch, sozusagen, und kommt dort hin und macht nicht viel. Er stellt eine Frage. Gott, der Herr, rief nach Adam. Wo bist du? Hat Gott Adam angeklagt? Nein. Hat Gott Adam verurteilt? Nein. Er hat nur eine Frage gestellt. Wo bist du? Und dann kommt die zweite Frage. Hast du etwa von den Früchten gegessen, von den verbotenen Früchten gegessen? Natürlich, wir hören den Tonfall jetzt da nicht genau, nur aus dem Wörtlichen heraus. Weil, wie heisst es so schön, es ist der Ton, der die Musik macht. Du kannst ja eine Frage stellen, hast du von diesen Früchten, hast du von den verbotenen Früchten gegessen? Oder hast du von den verbotenen Früchten gegessen? Ihr merkt, dass nur schon auf der Betonung liegt so ein grosser Unterschied. Aber so, wie ich Gott aus der Bibel kenne und aus dem Leben, muss ich sagen, Gott hat ganz sicher Betonung nicht aufs Du da, sondern Früchte. Er hat Angst gehabt, er hat gedacht, ui nein, hast du von der Früchte gegessen? Bitte nicht, hast du es? Ich glaube, Gott hat ganz wohlwollend gefragt. Und was macht Adam? Die Frau, antwortet Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Der Adam gehört gerade der schwarze Peter. Meine Frau oder dich. Sie hat im Fall schwarze Peter wieder. Ich bin draußen. Gut. Und dann hat sie den schwarze Peter, oder? Ist noch lustig. Gott macht irgendwie das Spiel mit und geht dann weiter und sagt, da fragt Gott der Herr die Frau, was hast du getan? Die Frau steht da. Oh, oh, jetzt habe ich den schwarzen Peter. Die Schlange, die ist schuld gewesen. Ich habe nichts dafür. Sie ist es, hat der schwarze Peter weitergereicht. So typisch. Und dann kommt die Schlange und sagen wir, sind wir froh, dass Gott mit der Schlange nicht gleich umgegangen ist, weil der Schlange stellt Gott keine Frage. Er sagt, das nicht. Was du gemacht hast, ist falsch. Und dann fängt er auf, rum, Gott, und fängt an zu zeigen, was ist ordentlich, was nicht. Aber der Punkt ist das, die typische Reaktion von Adam und Eva, ich nicht, nein, schwarze Peter, Hilfe, ich will den nicht, ich bin es nicht, ich will den gerade weitergeben. Das ist ganz typisch und das hat dort angefangen. Das fängt an, wenn wir natürlich schauen, dann schon geistlich. Wenn wir geistlich die Welt anschauen, wird uns der schwarze Peter überhaupt nicht stören. Und warum, erkläre ich jetzt dann gerade. Unser Problem ist, wir möchten den schwarzen Peter möglichst schnell irgendwie loswerden. So schnell es nur geht. Und zwar meistens mit guten Gründen. Zum Beispiel möchte ich, dass ich nicht unbegründet beschuldigt werde. Das ist so etwas. Weil ich habe wirklich nichts dafür können. Ich habe es gut gemeint, ich habe die besten Absichten gehabt in dieser Situation. Und dann erkläre ich dem Gegenüber, was meine guten Absichten waren und warum ich jetzt den Fehler gemacht habe und ich nein, ich habe wirklich nichts dafür und wüsste, ich habe alles unternommen, was ich nur können und so weiter. Ihr kennt das von mir und von anderen genauso. Wir versuchen, uns rechtfertigen. Wir zeigen, dass wir nichts dafür können, dass wir unschuldig sind. Wir versuchen, unsere Schuld abzuwenden. Weil wir uns ganz sicher sind, dass wir keine Schuld haben. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ja, ich glaube, dass wir uns keine Schuld haben wollen, dass wir uns nicht schuldig machen wollen. Wir haben keine böse Absichten gehabt, sehr oft. Das gibt es vielleicht mal. Und manchmal sind versteckte böse Absichten da, die uns auch wieder gefangen nehmen können oder wo plötzlich uns der schwarze Peter zugeht und wir sagen, stimmt. Aber die Bibel hat ganz ein anderes Wort über den schwarzen Peter. Römer 3, Vers 9. Da ist der Paulus am Diskutieren und er hat einerseits die Römer vor sich und auf der anderen Seite die Juden und sagt, kommen die Juden und sagen, hey, aber eigentlich sind wir besser. Wir haben uns bemüht, wir haben das Gesetz, wir machen alles richtig, wie es im Gesetz heisst. Und dann sagt der Paulus, also haben wir Juden nun den anderen Menschen gegenüber einen Vorteil? Nein, überhaupt keinen. Wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde stehen. In der Schrift heißt es, also im Alten Testament, keiner ist gerecht. Nicht ein einziger. Also die Bibel sagt, das ist keiner. Es ist keiner, der den schwarzen Peter weitergeben kann und sagen, ich kann nichts dafür, ich bin unschuldig. Vielleicht schon gerade in einer einzelnen Situation einmal und sagen, geht vielleicht. Aber unterm Strich, nein, wir haben den schwarzen Peter, ja, wir sind sogar manchmal der schwarze Peter. Oder anders formuliert, wir sind nicht immer so das Nummer 1, wie wir sein wollen. Sondern wir sind viel mehr, manchmal ist einfach ein Null. Wir haben es nicht geschafft, was wir wollen. Wir sind nicht dort angekommen. Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber es war nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Das ist schon ist ganz okay, das ist nur auf einem Nebenschauplatz passiert. Das ist Gott eigentlich egal. Vor ihm ist es falsch, vor ihm hast du den schwarzen Peter, vor ihm ist es ein Null. Nicht erfüllt, nennt man es so schön. Egal, ob es ein Hauptschauplatz war, mit einer riesen Schuld und Sünde, oder etwas ganz Kleines, das niemand gesehen hat, außer du und Gott. Es ist daneben, das ist nicht richtig. Vielleicht sagst du, ich habe es nicht extra gemacht. Es macht keinen Unterschied, ob man es extra gemacht hat oder nicht. Das ist etwas, was ich den Kindern immer wieder erklären muss daheim. Auch wenn es du nicht extra gemacht hast, deinen Brüder oder deine Schwester trainiert, bist du drum geworfen. Du hast es gemacht. Es ist dir passiert. Du musst Verantwortung übernehmen für das. Jemand muss. Und das bist du, weil du angestellt hast. Die Bibel redet ein bisschen anders. Ganz viele Bibelstellen im Alten Testament, im Gesetz, im Mosebuch, was immer heisst, auch wenn du nicht extra gemacht hast, du musst für das, das ausbaden. Ganz eine extreme Stelle, wenn auf dem Land von jemandem ein Mord passiert ist, muss dem, was das Land gehört, Sühne tun. Was? Der kann doch nichts dafür. Ja, es ist sein Land. Es ist auf seinem Grund und Boden passiert. Also die Schuld geht weiter, als wir meinen. Es ist nicht einfach das, was ich extra machen wollte, ist Schuld, sondern das sind Sachen, die sogar in meinem Haus passiert sind, die ich nicht wollte. In meinem Verantwortungsbereich, auf dem Grund und Boden. Da trage ich eine Verantwortung. Und für die Schuld muss jemand zahlen. Sogar die Schuld von Adam und Eva, die sie gemacht haben, hat jemand zahlen. Und das ist spannend, wenn man ein bisschen weiterlesen, damit Adam und Eva sich nicht mehr schämen müssen voneinander, kommen sie Fälle über, heisst Tierfell. Ich vermute, meine Vermutung, dass es von einem Bock war, kommen sie Fälle über. Der Bock musste sterben. Man musste ihm das Fell abziehen und nach einem Menschen geben. Dass der Mensch weiterleben konnte, musste das Tier sterben. Das erste Opfer ist passiert in dem Moment. Der erste Sündenbock. Und das ist das Wort von Sündenbock, hast du den schwarzen Peter. Die Bibel redet immer von dem Sündenbock. Es geht dann weiter, wenn wir im dritten Buch Mose gehen, in Kapitel 16, wer es nachlesen will, dort geht es um die ganze Sündenbock, wie nennt man es? Kultus, klingt fast ein bisschen, aber es ist eigentlich das. Einmal im Jahr haben sie Yom Kippur gefeiert und beim Yom Kippur haben sie ein grosses Versöhnungsfest gemacht. Dann hat man alle Sünden vom ganzen Jahr von allen Volk zusammengenommen und alle auf einen Sündenbock gelegt. Es waren zwei, der eine hat man geschlachtet und der zweite hat man die Hand aufgelegt und der Priester hat dem alle Sünden überschrieben von allen und gesagt, die trägst du jetzt den Bock. Und hat den genommen, den Bock, und dann in die Wüste rausgejagt. Auf Nimmerwiedersehen. Außerhalb der Stadt. Weg und fort. Und so ist die Sünde weggekommen. Den schwarzen Peter müssen wir jemandem geben. Das ist so. Das Gefühl ist richtig. Aber für das hat Gott einen Sündenbock. Oder ein Stückchen weiter nachher, wir reden auch vom Lamm im Neuen Testament. Johannes 1, 29. Da geht es darum, dass Johannes, der Täufer, am Taufen ist, am Jordan. Und dann kommt Jesus an das Laufen. In dem Moment sagt Johannes, schau das Lamm Gottes. Er ist gestorben, ich muss wörtlich sagen, es ist viel schöner, als wenn ich es auswendig zitiere. Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt. Das ist der schwarze Peter, das ist der Sündenbock, das ist das Lamm, er nimmt es. Und das ist schon mal ein erster Schritt. Hey, wenn wir so Sündenböcke haben, so schwarze Peter daheim und als Ehepartner hin und her reichen oder in der Familie, sind wir auch ganz gut. Hey, nehmt doch den schwarzen Peter und sagt, stopp, wir haben einen. Wir haben so einen Sündenbock in unserer Familie. Der ist mit unter uns, Jesus. Und er möchte das tragen. Er hat zahlt, es ist da. Wir müssen nicht mehr an Schuld zuschieben. Wer ist jetzt schuld und wer? Wir müssen nicht mehr nachklagen. Jesus sagt schon lange, ich möchte nicht den schwarzen Peter. Ich bin's. Ich übernehm's. Ja, er ist genau so aus der Stadt rausgejagt worden, das Kreuz. Er hat seit aussen geschlachtet werden. Er ist umgebracht worden, das Kreuz. Und mit dem hat er alle Schuld der Welt getragen. Nicht nur deine und meine, sondern auch die von denen, die uns Leid angetan haben. Die Schuld hat er getragen und sagt, ich übernehme die Verantwortung. Ich bin es gewesen. Ich habe es gemacht. Ich bin schuld. Das ist die Basis. Das heisst, nein, wir sind nicht das Eins. Das ist nicht so. Wir sind immer noch das Null. Aber Jesus, er ist der, der ohne Schuld ist und hat es getragen und sagt, hey, es ist gut, ich übernehme es für dich. Es ist vielleicht Herz und Gehör, dass wir immer das Null sind als das Eins. Wir möchten immer gut sein, die guten Leute, die richtigen. Aber wir sind es nicht. Und ein Christ zeichnet übrigens genau das aus, dass wir es nicht sind. Wir Christen sind nicht besser, sondern wir Christen sind Leute, die eingestehen, dass wir es nicht schaffen allein. Das ist der Unterschied. Wir sagen, ja, ich fehle in meinem Leben. Ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich mache immer wieder Fehler, ich stolpere immer wieder. Das ist ein Christ. Ich weiß, ich wäre auch gerne so ein Christ, der es perfekt macht, der es richtig macht. Aber wenn wir versuchen, so ein Christ zu sein, wird unser Brustpanzer angegriffen oder unser Herz angegriffen, so muss ich sagen. Und der erste Schritt ist einmal zugestehen, dass wir eine schwache Brust haben und dass wir eben nicht geschützt sind, dass wir immer wieder angegriffen werden, dass wir immer wieder verletzt werden können. Ja, wie passiert das? Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Wie passiert das? Für die, die da mehr forschen wollen, sage ich noch zwei Sätze. Gehen im Römer nach. Und zwar lesen wir mal den Römer 3, das ganze Kapitel, besonders Vers 20 bis Kapitelende 25, 26. Dort ist das Ganze nochmal theologisch erklärt. Hätte ich machen wollen, gehe ich jetzt aber gerade darüber aus in den ersten Teil hinein. Also, Römer Kapitel 3, Vers 20 bis zum Schluss hier. Gut. Also, der Teufel kommt immer wieder und sagt dir, hey, du schaffst es nicht. Du bist nicht so gut. Hast du gewusst? Das, was du da gemacht hast, das schaffst du nicht. Was ist unsere natürliche Reaktion? Mamal, dir zeige ich es. Ich bin im Fall gut. Ich schaffe das. Das ist unsere natürliche Reaktion. Und dann, am Ende vom Tag, wer hat recht gehabt? Meistens nicht ich. Meistens lande ich da und merke so, Mist, ich habe schon wieder versagt. Ich schaffe es schon wieder nicht. Ich habe mich voll wieder trainieren laufen lassen. Wieso? Weil ich gemeint habe, ich müsse ins Eis spielen, dabei bin ich das nicht. Ich bin nicht das Eis. Das Eis ist jemand anderes. Wer ist das Eis? Jesus. Genau, er ist das Eis. Misses Null. Also, oder stell dir vor, hast du das Gefühl, mit deinem Verhalten kommst du so in den Himmel, was du machst? Das sind auch so Angriffe, die mitkommen. Hey, so wie du jetzt lebst? Nein. Du bist viel zu weit weg von Gott. Du hast nichts zu tun mit ihm, du schwätzt nicht mit ihm, du hast schon lange nicht mehr Bibel gelesen. Hast du das Gefühl, du bist jemand, du bist ein Null? Und was mache ich? Nein, ich bin im Fall ein Eins. Ich gebe mir jetzt gerade Mühe und ich bete gerade wieder. Und manchmal bleibe ich aber einem Null und merke so, Mist, du hast einfach so recht, Teufel. Sage ich ja nicht. Ich denke nur, ja, ich habe so recht, ich bin so ein Null. Gott hat mich nicht mehr gern. Was ich gemacht habe, ist alles falsch. Und so bleibe ich bei dem Null hängen und komme nicht mehr raus. Und ich verstecke mich wie der Adam und sage, weißt Gott, ich kann dir nicht begegnen, ich bin nackt, ich habe so viel Schuld an mir. Oder du hast dich so falsch verneut wieder, schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Hast du das Gefühl, Gott vergibt dir nochmal? So doch nicht. Du musst dich zuerst bessern. Wenn du das Eins bist, wenn du gut bist, dann, wenn du Nummer Eins bist, dann ist gut, dann hat dich Gott wieder gern. Aber so wie du bist, hat er ihn nicht gern. Es schweigt so einen Angriff direkt auf unser Herz hinein. Wo wir unser Herz plötzlich loslassen und fast geistlich sterben wegen dem. Ja? Und jetzt bringe ich eine Antwort, die vielleicht überrascht und doch ganz logisch ist. Die Antwort auf die Angriffe sind nicht, nein, ich bin's. Die richtige Antwort ist, das stimmt, ich bin ein Null. Das ist die richtige Antwort. Ja, ich kann es nicht. Ja, ich werde immer sauer auf meine Kinder. Ich raste nicht mehr aus. Ja, das ist ja so. Ja, ich lüge manchmal, das ist es so. Ja, ich betrüge. Ja, ich habe Angst. Ja, es ist wahr, ich bin ein Null. Das ist die Antwort. Es hört aber nicht da auf, weil viele hören da auf. Und dann macht es sich selber kaputt. Ja, ich bin ein Null. Aber ich weiß, ich habe Jesus in mir und er ist Nummer eins. Und nicht ich habe Jesus in mir, sondern ich habe Jesus vor mir. Und darum sind wir miteinander Szene. Ich allein bin ein Null. Er ist Nummer eins. Und miteinander sind wir Szene. Wenn ich bei ihm bleibe und mich näher hinter ihm halte und ihm verstecke, dann bin ich es. Es heisst im Römerbrief, er ist unsere Gerechtigkeit, nicht wir sind es. Wir sind es nicht, wir schaffen es nicht. Was wir nicht geschafft haben, hat er gemacht. Ich möchte aus dem Galaterbrief am Schluss etwas zitieren. Galater 2, meinte ich. Galater 2, Vers 16. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Vorschriften für gerecht erklärt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt, denn wir möchten von Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens möglich. Niemand kann durch das Befolgen des Gesetzes gerecht werden. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Also Paulus sagt, hey, das Gesetz befolgen bringt uns nicht das Eis vorne an, sondern die Verbindung mit Jesus bringt uns zusammen, weil wir mit ihm zusammenbleiben. Und darum sollen wir danach streben, mit Jesus in Verbindung zu bleiben, weil miteinander sind wir zusammen. Er hat uns versprochen, dass er uns in den Stich lässt. Und jetzt sagst du vielleicht, jetzt kommt der Teufel und sagt, schau mal, du bist etwas Null. Du bist Ziffer 0, er ist Ziffer 1, du bist nichts. Sagst du, ja, wir gehören zusammen. Uns trennt niemand auseinander. Zusammen sind wir Szene. Uns musst du miteinander anschauen, nicht einzeln. Uns gibt es nur zusammen. Und das ist das, was bei dem Brustband immer passiert. Wir müssen das zusammenheben und sagen, er schützt und ich komme dazu und miteinander sind wir es. Ich bin wertvoll, ich bin echt Nummer 10. Nicht einfach irgendein Nimmerli. Top. Und wenn du das Gefühl hast, wirst du angegriffen, was du jetzt gemacht hast, geht nicht, gibt es noch einen kleinen Tipp, der bei mir sehr viel hilft. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich mich an Gott festhebe. Versteht ihr? Ich komme nicht in den Himmel, weil ich mich an Gott festhebe. Sondern ich komme in den Himmel, weil ich mich an Gott festhebe. Der Unterschied ist, der Satan kommt immer wieder und greift uns an und sagt, du bist zu wenig gut. Was du gemacht hast, lange nicht. Du musst dich fester heben bei Gott, sonst ist es nicht gut. Nein. Gott hat versprochen, wer sich an ihm hebt. Nicht, wer sich an mega, 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 mega fest hebt, sondern wer sich hebt, der kommt in den Himmel. Und Gott hat das versprochen. Wenn er mich nicht in den Himmel hebt, obwohl ich mich nur ein bisschen hebe, ist er nicht mehr treu. Er hat das Problem, nicht ich. Weil er hat gesagt, jeder, der auf mich vertraut, kommt in den Himmel. Darum hat er am Kreuz, am Schächer nebenan können sagen, auch du kommst in den Himmel. Na, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Obwohl er bis zur zweitletzten Minute in seinem Leben alles falsch gemacht hat. Und Gott hat gesagt, das reicht. Das ist genug. Es ist Gottes Gerechtigkeit, warum wir in den Himmel kommen. Warum wir genug sind, nicht uns. Nicht, weil wir uns genug festheben. Weil er gesagt hat, ich heb dich, wenn du dich heben lassen willst. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er ist unsere Gerechtigkeit und nicht wir. Wir sind schwach und wir können hinter ihnen anstehen. Das gibt miteinander das Zeichen. Ich möchte als Abschluss schnell schauen, ob ich das Richtige sage. Wenn die Angriffe, wie es kommen, du bist schlecht, darfst du wirklich sagen, ja, ich weiss im Fall, ist nichts Neues. Das weiss ich schon lange. Hat Gott schon vor dir gesagt, dass ich schlecht bin. Wenn der Angriff kommt, das schaffst du nie. Sag ich, ja, ich weiss, ich schaff's nicht. Und darum gehe ich jetzt zu Jesus, mit ihm zusammen. Er schafft es nämlich für mich und mit mir. Wenn du im Hadern bist, nimm doch dann den, wie heisst, der Rega-Vers führen, sage ich an. 2. Mose 14, 14. Das ist für mich immer wieder ein Schlüsselwort, wenn ich nicht mehr weiter weiss. 2. Mose 14, 14. Und wenn du nicht weisst, was dort steht, dann geh nachlesen, den Verspruch in deinem Alltag hin. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du das Nummer 1 bist und durch Jesus ihn geschickt hast. Und dass wir so miteinander eins werden, dass wir genug gut sind. Dass wir nicht selber uns rechtfertigen müssen. Und meine, wir müssen uns gut anstellen, mit dem schwarzen Peter oder mit Schuldgefühlen, sonst wir ganz näher an dich dürfen gehen. Und dass du mit dir zusammen, dass wir da gerecht sind, und dass der Satan nichts antun kann. Vater, ich bitte um den Schutz von uns, dass wir dürfen wachsam sein, die Waffenrüstung immer wieder anlegen, den Brustpanzer ganz bewusst anlegen und sagen, und ich habe das Eis an vor mir, du bist um mich herum und ich bin nicht allein. Danke, dass du sie uns festigst, dass wir andere, uns selber und andere mit deinen Augen sehen und nicht natürlich in all deinen Angriffen liegen. Amen.